dieser matte und kraftlose Blick der Hoffnungslosigkeit. Immer und immer wieder begegnet mir dieser Blick im Leben. Und ich will euch mal mit hineinnehmen in ein paar Ereignisse, wo mir dieser Blick begegnet ist. Und sie sind nicht aus Frauenfeld, aber sie können genauso in Frauenfeld auch passieren. Da ist diese alte Frau, die sich in Basel an der Bushaltestelle neben mich setzt. Und da ist dieser hoffnungslose Blick. Und nach 2 Minuten im Gespräch mit ihr erzählt sie mir, dass sie gerade ihren Mann verloren hat und keine Ahnung hat, wie es weitergehen soll ohne ihn. Da ist diese Mutter, die mir beim Abholen von ihrem Kind erzählt, ich habe völlig den Zugang verloren zu meinem Kind. Und dieses Kind hat Essstörungen und ritzt sich. Und ich weiß nicht, wie weiter. Dieser hoffnungslose Blick, der mich dort anschaut. Oder da ist dieser Familienvater, den ich am Supermarkt stehen sehe, mit einer Flasche Schnaps in der Hand bei den Alkoholikern. Und ich gehe straight zu ihm zu und frage, was ist los, was ist passiert, warum stehst du hier? Und er schaut mich an mit diesem hoffnungslosen Blick und erzählt mir, unsere Ehe geht gerade sie ist gerade am Zerbrechen und ich kann mir mit nichts anderem helfen. Da ist dieser erfolgreiche Geschäftsmann, der mir mit Tränen in den Augen sagt, ich wurde gekündigt, weil ich zu alt bin und ich habe keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Wo begegnet dir in deinem Leben diese Hoffnungslosigkeit? Wo begegnest du so einem Blick? Wo bist du orientierungslos? Wo bist du hilflos? Wo hast du das Gefühl, es wird gebrochen? Wo begegnet dir diese Hilflosigkeit? Wir Menschen brauchen Hoffnung in unserem Leben. Wenn du in deinem Leben Bereiche hast, in denen die Hoffnung fehlt, dann beginnt dieser Bereich abzusterben. In dieser Adventszeit, in der wir stehen, brauchen wir Menschen, die wieder neu beginnen zu hoffen. Die wieder neu beginnen, diese Hoffnung zu leben. Wir brauchen Menschen mit einer tragfähigen Hoffnung, die tief in ihrem Herzen verwurzelt ist. Die tief in ihrem Herzen verwurzelt ist. Wir brauchen Menschen, die diesen Vers von Paulus glauben. Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Also dieser Gott schenkt uns eine Hoffnung, die verhebt. Eine Hoffnung ist da und wie bekommen wir von Gott dieses Wert, die hebt. Und wir brauchen Menschen, die diese Hoffnung annehmen und tief in ihr Herz lassen. Da ist dieser Arzt, dieser Forscher, der sich mit Situationen beschäftigt, wo es zu Zerbrüchen, wo es zu Misshandlungen, wo es zu einer Situation kommt, wo keine Hoffnung mehr da ist. Und er untersucht diese Situationen und prägt dort einen Begriff der erlernten Hilflosigkeit. Und ich will euch mit hineinnehmen, was sie damit meinen. Sie haben sich, an einem Beispiel zeigen sie das, wo sie sich mit Menschen befassen, die Elefanten trainieren. Wenn das Elefantenbaby jung ist, dann bekommt es an den Fuß eine Kette gelegt. Und diese Kette ist an einem Pfosten festgemacht, der gut betoniert ist, der fest ist, der wirklich diesem Druck standhält. Und das Elefantenkind versucht, diesen Spielraum von der Kette auszulotsen. Und immer wenn es an den Anschlag kommt, merkt das Elefantenkind, wow, irgendwas hält mich zurück, irgendwas zieht mich zurück, irgendwas ist da, wo mich nicht weiterkommen lässt. Und das Elefantenkind beginnt, diesen Spielraum auszureizen und probiert es immer wieder und merkt, das geht nicht. Bis zu einem Punkt vom Leben von diesem Elefanten, wo es sagt, ah, da ist der Druck, ah, ich komme sowieso nicht weiter, ich brauche keine Kraft mehr aufwenden. Und so wächst der Elefant und wächst und wird stärker und stärker. Und man braucht bei einem trainierten Elefanten, wenn er ausgewachsen ist, keine Kette mehr, sondern es reicht ein Seil mit einem Holzpflock in der Erde, weil wenn der Elefant merkt, da ist Druck, dann merkt er, ah, es geht sowieso nicht weiter, obwohl er den Pflock locker ausreißen könnte. Das nennen die Forscher erlernte Hilflosigkeit und sagen, so ist es auch im Leben von uns Menschen. Es gibt Situationen und Erlebnisse, wo wir machen und dann eine Hilflosigkeit dadurch erlernen und merken, wenn der Druck kommt, ach, es geht sowieso nicht weiter, es gibt keine Zukunft, ach, es geht sowieso nicht weiter mit dem, ach, ich höre auf, ich lasse es sein. Erlernte Hilflosigkeit. Aber sie machen noch ein weiteres Experiment mit Ratten und setzen die Ratten in so ein Glas und setzen sie dort rein und schauen, wie lang sie brauchen, bis sie ertrinken. Nach 15 Minuten sind die meisten Ratten gestorben. Dann haben sie dieses Experiment wiederholt und haben es nochmal gemacht. Und kurz vor diesen 15 Minuten haben sie reingegriffen und die Ratten rausgeholt, ihnen Erholung geschenkt, sie kurz verpflegt und so. Und dann haben sie das Experiment mit gleichen Verhältnissen wiederholt. Nach 15 Minuten sind die Ratten immer noch geschwommen. Manche Ratten haben es bis zu 80 Stunden ausgehalten. Der Unterschied war, dass man ihnen Hoffnung geschenkt hat. Und diese Hoffnung hat sie so weit gebracht. Wenn es also eine Hilflosigkeit gibt, die du erlernen kannst, dann kannst du auch eine Hoffnung erlernen. Und die Frage an dich lautet, hey, wo stehst du denn gerade in deiner hoffnungslosen Situation? Bist du eher in dem Moment, wo du merkst, ich bin hilflos und du merkst, ah, da ein bisschen Druck, ah, es geht eh nicht weiter, es gibt eh keine Zukunft. Oder bist du dort, wo du sagst, ja, da entsteht eine Hoffnung und ich versuche und ich versuche weiter zu schwimmen. Wo stehst du? Wo stehst du mit deiner Hoffnungslosigkeit? Wisst ihr, wir brauchen eine Hoffnung, die tief in unserem Herzen entsteht und die tragfähig ist. Wir brauchen diese Hoffnung. Und ich will euch mit hineinnehmen in die Weihnachtsgeschichte und das Leben von Maria anschauen. Weil Maria entwickelt eine Hoffnung, die tragfähig ist und die tief in ihrem Herzen verwurzelt ist. Drei Szenen aus dem Leben von der Maria mit drei Elementen für deine Hoffnung. Da ist diese erste Begegnung, Maria begegnet dem Engel Gabriel. Und der Engel erscheint und er grüßt sie und sagt, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Und man sagt immer, ja, na gut, die religiösen Menschen, ja, die stellen so ihren Verstand ab, die glauben einfach, die fragen nicht mehr und so weiter. Maria antwortete darauf nicht so, wow, jetzt endlich ein Engel, wow, ich habe schon so viel von Engel gehört und jetzt erzähl mir doch mal, was du für mich hast. Nee, Maria antwortet, sie aber erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das? Und dieses Wort erschrak ist im Griechischen hochspannend. Das ist ein Wort, wo mehr so prüfen bedeutet, aus eine Bilanz ziehen. Also diese Maria, die fragt gleich mal, die hinterfragt gleich mal. Diese Maria hat gleich mal gesunde Zweifel. Und dann kommt dieser Engel und sagt, hey, du wirst ein Kind bekommen und du sollst dieses Kind Jesus nennen. Und hier sind drei Dinge, die ich dir sagen will über dieses Kind. Denn der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Punkt Nummer eins, was ihr hier sagt, dieser Jesus wird ein König sein, der ewig König bleibt. Und er will zu Punkt zwei gehen und Maria fragt sofort, wie soll das denn zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß? Wieder diese Maria, die hinterfragt und nachfragt. Und der Engel sagt zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wurde, Gottes Sohn genannt werden. Und das sind zwei weitere Punkte, dass er dieser Maria über diesen Jesus sagt, dass dieser König nicht nur ewig lebt und ewig König bleibt, sondern dieser König ist auch Gottes Sohn. Und dieser Sohn Gottes, dieser Gott macht sich verletzlich, indem er ein Kind wird. Und Maria hört es und in ihr beginnt eine Hoffnung. Und sie reagiert. Und sie sagt, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Maria sagt ihr, ja, ich hinterfrage das, aber ich bin auch hingabevoll. Sie erahnt, was auf sie zukommt. Sie erahnt, also wenn ich dieses Kind bekomme, dann bin ich gespannt, wie der Josef darauf reagieren wird. Wird er mich verlassen oder wird er bei mir bleiben? Ich bin gespannt drauf, wie dieses Umfeld, in dem ich lebe, darauf reagieren wird. Werden die sagen, naja, entweder du hattest schon mit dem Josef Sex, bevor ihr verheiratet war, was in dieser Gesellschaft, in dieser traditionellen Gesellschaft ein absoluter Tabubruch war, oder sie werden sagen, naja, also die hat schon mit irgendjemand anderem geschlafen vor dem Josef. Und sie wissen, mit diesen Blicken, mit diesen Gedanken muss ich leben. Und auch dieser Jesus muss mit diesen Gedanken von einem unehelichen Kind leben. Aber sie sagt, ja, ich möchte das. Ich nehme diese Blicke auf mich. Auch wenn sie nicht stimmen. Football. 1982. Ein College-Spiel, auf Lavi, du musst drücken für mich, es geht irgendwas nicht. Ein Football-Spiel, College-Football. Und College-Football ist sowas wie so die zweite Klasse vom Football. Das sind die jungen Nachwuchstalente. Ein Stadion mit 60.000 Menschen. Und da spielt die Heimmannschaft gegen Michigan. Und Michigan ist am Gewinnen. Und sie verlieren gnadenlos. Und das, man merkt es schon nach den ersten 5 Minuten. Da gibt es nichts zu holen für die Heimmannschaft. Sie verlieren. Aber das Interessante ist, 60.000 Zuschauer werden immer lauter. Sie werden immer glücklicher. Sie jubeln immer mehr. Sie freuen sich immer mehr. Und die Spieler und Trainer auf dem Feld, die sind verwirrt und fragen sich, hey, was ist los? Hä? Seht ihr denn nicht, dass wir gerade gnadenlos verlieren? Habt ihr denn noch Hoffnung? Seht ihr denn das nicht, dass wir gerade völlig am Verlieren sind? Was sie nicht sehen und nicht wissen, ist, dass ein Großteil der Zuschauer so ein Radio hat. Und gleichzeitig, während sie diese Niederlage sehen, ein anderes Spiel hören von der ersten Mannschaft, wo 100 Kilometer weiter spielt und die gerade am Gewinnen ist. Und das so ein wichtiges Spiel ist, dass sie ins Finale kommen. Und deshalb jubeln die und freuen die sich. Also die sehen diese große Niederlage. Und gleichzeitig hören sie diesen großen Sieg, der in einer anderen Arena ist. Hey, ist das nicht ein spannendes Bild? Spannendes Bild für dein Leben, für deine hoffnungslosen Situationen, wo du siehst manchmal in deinem Leben, das läuft einfach nicht, das funktioniert einfach nicht, das geht einfach nicht. Aber du gleichzeitig die Worte Gottes hörst. Und die Frage ist dann, nach was lebst du? Meine Tochter hat immer wieder Probleme mit ihrer Blase. Und eines Tages kommt meine Frau mit ihr aus dem Spital zurück und sie sagt, es ist wieder schlecht, es ist wieder schlechter geworden, es ist wieder nicht besser. Und am gleichen Tag bekommen wir von jemandem aus der Gemeinde ein Wort und sagt, ich habe das gesehen, dass Jesus das mit eurer Tochter machen möchte. Und dann sehe ich diese Niederlage, dann sehe ich diese Hoffnungslosigkeit und gleichzeitig höre ich diese Worte von Jesus. Und die Frage ist in meinem Herzen, nach was lebe ich? Was lasse ich in mein Herz hinein? Und das Gleiche ist bei der Maria. Was lässt sie in ihr Herz rein? Ah, das ist ein uneheliches Kind. Ah, du hattest außerehelichen Sex. Oder sage ich, wow, das ist der Messias, der mir geschenkt wurde. Die Frage ist, was lässt du in dein Leben hinein? Die Maria hört es und der Engel macht sie darauf aufmerksam, zu Elisabeth zu gehen. Zu Elisabeth, der Cousine von der Maria. Denn sie, die unfruchtbar ist, wird ein Kind bekommen, denn bei Gott sind alle Dinge möglich, sagt der Engel zu Maria. Und Maria macht sich auf und begegnet dieser Elisabeth. Und in diesem Moment springt dieses Kind in den Bauch von der Elisabeth. Und die Elisabeth formuliert folgende Sätze. Gesegnet bist du, Maria, unter den Frauen. Und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Ja, selig ist die, da geglaubt hat. Denn es wird vollendet werden, was ihr gesagt ist von dem Herrn. Wow, da begegnet diese Maria der Elisabeth und die Elisabeth bestätigt die Hoffnung, die in Maria ist. Ist es nicht toll, dass diese Hoffnung bestätigt wird durch diese Gemeinschaft mit der Elisabeth? Maria hätte auch sagen können, na gut, jetzt bleibe ich halt zu Hause bei mir. Aber in der Bibel steht, sie beeilte sich, zu Elisabeth zu kommen. Sie beeilte sich, um in diese Gemeinschaft zu kommen. Und in dieser Gemeinschaft wird sie ermutigt. Da wird ihre Hoffnung bestätigt. Und das führt dazu, dass sie tief verwurzelt in ihrem Herzen ist. Elisabeth bestätigt sie. Und die Frage an dich ist es, wenn du eine Begegnung mit Gott hast und er dir Hoffnung schenkt, was machst du damit? Bringst du sie auch in die Gemeinschaft ein? Gehst du in eine Gemeinschaft, in eine Kleingruppe, in eine Zweierschaft, in eine Beziehung, in eine Seelsorge und erzählst es und teilst es und schaust, was dann passiert, ob es bestätigt wird, ob es ermutigt wird? Elisabeth ermutigt Maria und so kann diese Hoffnung sich tief in ihrem Herzen verwurzeln. Und das führt dazu, dass Maria ein Loblied anstimmt. Das macht sie nicht, nachdem der Engel sie besucht hat, sondern das macht sie erst, nachdem diese Hoffnung in der Gemeinschaft bestätigt wird. Und sie fängt an zu jubeln und zu singen. Und ich will euch ein paar Teile zeigen aus diesem Lied. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Hey, und in diesem Lied steckt ganz viel. Schaut euch das mal an. Aber an diesem Punkt will ich euch was zeigen. Sie sagt hier, meines Heilandes, meines Retters. Maria ist sich bewusst, hey, ich brauche einen Retter. Ich bin nicht so unterwegs, wie es sein soll, aber ich brauche einen Retter, ich brauche dich, Jesus. Und gleichzeitig sagt sie, ich fühle mich so geehrt, dass du mich, Gott, gesehen hast. Dass du mich siehst, Gott. Hey, und vielleicht bist du in einer hoffnungslosen Situation und denkst, Mann, also, ja, ich bin schon nicht so perfekt. Ich habe da schon Fehler gemacht. Und du merkst, ich brauche einen Retter. Aber dann schau dir das auch an. Gott sieht dich. Gott sieht dich in deiner Situation. Und Gott möchte dir begegnen in deiner hoffnungslosen Situation. Gott sieht dich und möchte dir begegnen. In deiner ganzen Schuld, in deiner ganzen Schuldhaftigkeit. Gott möchte dir begegnen und will dich sehen. Und Maria fängt an zu loben und zu preisen und sie beginnt die Hoffnung, die in ihr ist, die tief in ihrem Herzen verwurzelt ist, weiterzugeben. Und das finde ich so spannend, dass Maria zum Hoffnungsträger wird. Hey, und in der Zeit, in der Pandemie, wird uns bewusst, dass wir irgendwie alle irgendwie was tragen und weitergeben, oder? Und ich möchte dieses Bild mal noch weiternehmen und fragen, was trägst denn du weiter? Was gibst denn du weiter? Bist du ein Hoffnungsträger in deinem Umfeld? Oder bist du jemand, der Angst weitergibt, der Entmutigung weitergibt, der Kritik weitergibt? Was bist du? Bist du ein Hoffnungsträger? Wollen wir nicht alle mit Menschen um uns herum versammelt sein, die diese Hoffnung haben und diese Hoffnung weitergeben? Am Ende von dieser Weihnachtsgeschichte steht Folgendes über die Maria. Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und dieses Wort behielt ist, ich sage dem immer so, das ist so ein Wachmann. Es ist mehr so, dieses Wort beschützt sie. Also sie denkt jetzt nicht, ah, dieser Jesus, der als er da im Tempel mit den Weisen geredet hat und so. Nein, sie sagt, wow, ich will diese Worte, diese Hoffnung, dass dieser Jesus der Heiland ist, in meinem Herz bewahren und beschützen, damit ich daraus leben kann, damit ich zum Hoffnungsträger werde. Und ich will nochmal da, dass du da mitgehst und dieses Leben von der Maria anschaust. Sie begegnet Gott und dadurch entsteht Hoffnung. Aber sie begegnet dem auch hinterfragend und bejahend. Also der Hoffnungsursprung ist eine Begegnung mit Gott. Und dann wird diese Hoffnung in der Gemeinschaft bestätigt. Und so wird diese Hoffnung tief und tragfähig in ihrem Herzen. Und dann fängt sie an, das zu wissen und zu loben und wird zum Hoffnungsträger. Wisst ihr, dieser matte und kraftlose Blick der Hoffnungslosigkeit, diesem matten und kraftlosen, hilflosen Blick von dieser Frau auf der Bank, von dieser Mutter, die verzweifelt war, von diesem Familienvater mit der Schnapsflasche in der Hand, mit diesem Mann, der Tränen in den Augen hatte, den möchte ich begegnen und möchte ihm sagen, hey, da gibt es eine tiefe, tragfähige Hoffnung. Da gibt es eine tiefe, tragfähige Hoffnung. Und diese Hoffnung heißt Jesus. Jesus, meine Hoffnung, lebt.